Deutschlandfunk Kultur heute.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat heute seinen Staatsbesuch in Großbritannien beendet, bei dem er mehrfach betonte, dass aus Feinden Freunde geworden seien.
Das zeigt, was möglich ist, wenn Menschen den Mut zur Versöhnung zeigen.
What is possible when people have the courage to pursue reconciliation?
Über die deutsch-britischen Beziehungen sprechen wir gleich. Außerdem heute zweimal Theater, das auch die deutsch-israelischen Beziehungen thematisiert. Und ein Museum in Los Angeles kann sich über eine wertvolle Schenkung freuen. Ich bin Anja Reinhardt. Einen schönen guten Abend. Vor fast genau 85 Jahren zerstörte die NS-Luftwaffe große Teile der britischen Stadt Coventry. 500 Menschen kamen dabei ums Leben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war heute Vormittag zu Gast in der Stadt nahe Birmingham, um der Opfer zu gedenken. Es ist der letzte Tag seines Besuchs in Großbritannien, bei dem nicht nur ein Staatsbankett auf Schloss Windsor auf dem Programm stand, sondern auch eine Ansprache im britischen Parlament. Dort, wo Premierminister Winston Churchill Hitler zu verstehen gab,
we shall never surrender.
Niemals aufzugeben. Der Bundespräsident unterstrich knapp 10 Jahre nach dem Brexit-Votum mehrfach die deutsch-britische Freundschaft und deren historische Wurzeln, die sich auch am Königshaus ablesen lassen. Ein Staatsbesuch also, der wegen seines geradezu umarmenden Charakters auch einmal historisch sein wird. Darüber konnte ich sprechen mit Christian Göschel, Professor of Modern European History an der University of Manchester. Ich habe ihn gefragt, was aus seiner Sicht die zentrale Botschaft des Bundespräsidenten war.
Die zentrale Botschaft des Staatsbesuchs von Bundespräsident Steinmeier war die Stärkung des deutsch-britischen bilateralen Verhältnisses, das sowohl für die Briten als auch für die Deutschen heute wichtiger ist als denn je. Der Hintergrund des Staatsbesuches von Bundespräsident Steinmeier in Großbritannien ist ganz klar der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Es geht der deutschen und der britischen Regierung darum, ganz große Stärke zu zeigen, dass Großbritannien und Deutschland hinter der NATO stehen, dass sie ganz klar dazu bereit sind, die regelbasierte Weltordnung gegenüber der russischen Aggression zu verteidigen. Und natürlich geht es auch sehr stark darum, fast 10 Jahre nach dem Brexit, dass beide Seiten, sowohl die britische als auch die deutsche Regierung, sagen, wir sollen jetzt einfach mal in die Zukunft sehen, wie wir diese Beziehung zwischen Großbritannien und Deutschland, aber auch zwischen Großbritannien und der Europäischen Union wieder normalisieren, wenn nicht sogar verstärken können.
Man könnte ja sagen, Sie haben die weltpolitische Lage ja gerade angesprochen. Es gibt ganz offensichtlich diese Notwendigkeit der Partnerschaft mit England, die ja auch mit dem deutsch-britischen Freundschaftsvertrag, dem Kensington-Vertrag im Sommer festgehalten wurde. Und jetzt hat Steinmeier doch relativ gekonnt die Gefühlsklaviatur dazu bedient.
Bundespräsident Steinmeier und seine Redenschreiber haben sehr geschickt auf einer emotionalen Ebene gezeigt, wie sehr der Bundespräsident selbst, aber wie sehr auch Deutschland und Großbritannien miteinander verbunden sind. In einer seiner Reden hat ja Bundespräsident Steinmeier von seiner Jugend in Detmold erzählt und wie er immer den britischen Soldatensender im Radio gehört hat. Dann hat der Bundespräsident in einer seiner Reden ja auch in die intellektuellere Kiste gegriffen und sich sogar auf Heinrich Heine bezogen, dessen Familie ja auch sehr starke Beziehungen nach Manchester sogar hatte. Es ging also dem Bundespräsidenten darum zu zeigen, es gibt eine sehr tiefgehende historische deutsch-britische Freundschaft, die natürlich durch die beiden Weltkriege unterbrochen wurde, aber dass es jetzt auch an der Zeit ist, nach vorn zu schauen. Er hat ja sogar den Song der britischen Band Oasis zitiert, Don't Look Back in Anger. Das war ein klarer Verweis auf die nicht leichte Zeit seit 2016, seit dem Brexit. Aber die Nachricht von beiden Regierungen, sowohl von der deutschen als auch von der britischen, ist, dass diese Beziehung zwischen Deutschland und Großbritannien, aber auch zwischen Großbritannien und der EU, jetzt wieder normalisiert werden sollen.
Es ist ja, glaube ich, in Deutschland, in England wird das sicherlich anders sein, aber in Deutschland doch eher vergessen, dass durch deutsche Angriffe 43.000 britische Zivilisten im Zweiten Weltkrieg getötet wurden. Wie schwer war und ist eigentlich die Versöhnung mit Deutschland für Großbritannien?
Die Versöhnung zwischen Deutschland und Großbritannien fing nach dem Zweiten Weltkrieg relativ schnell an. Es gab hunderte von Städtepartnerschaften, die der Bundespräsident auch in seiner Rede bekräftigt hat. Es gab eine lange Zeit natürlich sehr negative Sichtweisen der britischen Bevölkerung auf Deutschland. Deutschland hat zwei Weltkriege angefangen, Deutschland ist nicht zu trauen. Diese Sichtweise hat sich aber in den letzten Jahrzehnten geändert und trotz Brexit ist eigentlich die allgemeine Sichtweise der britischen Bevölkerung auf Deutschland eine sehr positive.
Und dabei spielt also bei der Annäherung die Softpower, die Bundespräsident Steinmeier ja auch immer wieder erwähnt hat, also nicht nur die Popmusik mit Oasis, sondern auch Fußball und Bier, könnte man sagen, durchaus eine Rolle.
Eine ganz klare Message des Staatsbesuches auf Schloss Windsor war ja auch, dass die königliche Familie, aber auch die deutsche Seite ganz klar darauf verwiesen haben, dass die königliche Familie eigentlich ursprünglich aus Deutschland stammt. Die Prinzessin von Wales, Prinzessin Catherine, hat ja sogar ein Schmuckstück getragen, das der Prinzgemahl Albert, also der Ehemann von Queen Victoria, damals entworfen hat. Also die Botschaften von beiden Seiten waren ganz klar, diese Beziehung ist eine historische. Wir können und werden diese beiden Weltkriege niemals vergessen. Wir werden Coventry niemals vergessen. Das will die deutsche Seite ja auch nicht. Deswegen der heutige Besuch des Bundespräsidenten in Coventry. Es geht also darum, die große gemeinsame Geschichte zu betonen, die familiären Banden zu betonen und eben auch die Softpower zu betonen. Es geht aber auch um sehr enge wirtschaftliche und politische Beziehungen.
Könnte man sogar so weit gehen zu sagen, die Sichtweise in Deutschland ist ja, dass die Amerikaner uns die Demokratie gebracht haben, aber dass die Briten dabei doch oft übersehen werden. Also gerade Churchills Re-Education-Auftrag nach 1945 und eben Großbritannien mit seiner langen Tradition der Demokratie.
Die Rolle der Briten bei der Wiedereinführung der Demokratie nach den 12 Jahren NS-Diktatur, nach dem Ende der Weimarer Demokratie, ist aber eine ganz, ganz wichtige. Wir müssen ja zum Beispiel an die Einführung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks denken, in Norddeutschland, in der britischen Besatzungszone, an die britischen Presseoffiziere, die viele der heute noch existierenden Zeitungen oder Zeitschriften wie den Spiegel, die Zeit, die da praktisch mit ins Leben gerufen haben. Die Rolle der Briten beim Wiederaufbau der Bundesrepublik war eine ganz, ganz große. Die war auf einer gewissen Weise genauso wichtig wie die Rolle der Amerikaner.
Der in Manchester lehrende Historiker Christian Göschel über den Stand der deutsch-britischen Beziehungen nach dem Staatsbesuch des Bundespräsidenten. Die deutsch-israelischen Beziehungen sind seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 nicht einfacher geworden, auch nicht auf kultureller Ebene. Die israelisch-österreichische Regisseurin und Autorin Yael Ronen, die vielfach am Berliner Gorki-Theater inszeniert hat, versuchte schon kurz nach dem Massaker der Sprachlosigkeit und dem Schweigen mit dem Musical Bucketlist auf einer sehr persönlichen Ebene zu begegnen und vielleicht doch eine Sprache oder einen Ausdruck zu finden. Jetzt kommt ihr neues Stück Sabotage an der Schaubühne in Berlin zur Uraufführung. Diesmal geht es konkreter um Gaza, Israel und Deutschland. Barbara Behrendt war bei der Premiere gestern Abend.
Was ist wohl von einer Gesellschaft zu erwarten, die nicht mal die einfachsten Dinge gekittet und zusammengeschraubt kriegt? Einen IKEA-Stuhl zum Beispiel. Noch während das Publikum Platz nimmt, liefert der Schauspieler Dimitri Schaar zu einer heiter-jazzigen Soundcollage eine Slapstick-Nummer mit den einzelnen Stuhlbeinen. Der Komödienton ist gesetzt. Dann hebt er zu einem bissig-schmissigen Monolog an, wie seine jüdischen Eltern, ein Russe und eine Ukrainerin, nach Israel auswanderten. Dann aber das gute Wetter gegen den trüben Himmel über Berlin tauschten und aus ihm einen deutsch-israelischen Juden mit russisch-ukrainischen Wurzeln machten. Ein Mann zwischen allen Stühlen. Jona heißt er und ist Dokumentarfilmemacher. Seine Therapeutin Pia quält er 4-mal die Woche mit all den Katastrophen dieser Welt. In Bezug auf den Gaza-Krieg sagt er:
Ich habe mich immer gefragt, wie man vom Zeugen zum Mitläufer wird. Oder noch schlimmer, zum Mittäter. Wie man größte Ungerechtigkeit sehen kann und keinen Widerstand leisten. Jetzt weiß ich es.
Protest findet er gut, aber
ich selbst bin einfach nicht so der demonstrierende Typ. Und außerdem denke ich, dass meine existenzielle Verzweiflung über den Zustand der Welt auch eher eine Indoor-Aktivität ist.
Jona ist ein Wiedergänger von Woody Allens Stadtneurotiker. Schwarze Brille, biederes Jackett, viel böser Witz, noch viel mehr Narzissmus, Depression und Selbstmitleid. Nicht mal gegen den Gaza-Krieg ist er auf die Straße gegangen. Das hatte allerdings, erfahren wir in allen schmackhaften Details, auch mit seiner Analfistel zu tun.
Die letzten Jahre war ich im buchstäblichen sowie im metaphorischen Sinne ausschließlich damit beschäftigt, meinen eigenen Arsch zu retten.
Um sein Gewissen zu beruhigen, will er jetzt ein heißes Eisen anpacken. Sein neuer Film soll den israelischen Gelehrten Yeshayahu Leibowitz porträtieren. Eine kontroverse Figur, die schon in den 60er Jahren scharf die Siedlungspolitik Israels kritisiert hat. Jonas Frau ist darüber wenig beglückt. Schließlich hat sie ihre neue Stelle in der Leitung der Charité so gut wie in der Tasche. Mit dem Filmprojekt sieht sie einen Shitstorm aufziehen.
Alle werden sagen, du hast einen antisemitischen Film gemacht.
Wie kann mein Film bitte antisemitisch sein? Es ist ein Film von einem Juden über einen Juden.
Ja, und beide sind offensichtlich sich selbst hassende antisemitische Juden.
Was? Wie kannst du sowas behaupten? Okay, also zugegeben, ich hasse mich selbst, aber aus rein persönlichen Gründen. Und außerdem reicht es auch nicht, sich selbst zu hassen. Damit etwas antisemitisch ist, muss man doch andere Juden hassen.
Du hast deine Familie.
Meine Familie ist hassenswert, völlig unabhängig von Geschlecht, Herkunft und Religion.
Neben dem Ehepaar steht ein deutsches Geschwisterpaar auf der Bühne. Jonas Therapeutin, die sein Gejammer nur erträgt, weil sie scharf auf seine Frau ist, und ihr Bruder, bei dem nach einem Schlaganfall, hochsymbolisch, ein blinder Fleck im Sehfeld zurückbleibt. Seinen Job als Fußballkommentator sieht er deshalb allerdings nicht gefährdet.
Du kannst auch mit einem blinden Fleck eine Meinung haben.
Die Deutschen, so doziert die Therapeutin, beschäftigen sich lieber nicht mit Israel als möglichem Täter im Gazakrieg, damit sich nicht doch noch herausstellt, erneut auf der falschen Seite der Geschichte zu stehen. Was nach hartem Stoff klingt, inszeniert Ronen als Screwball-Komödie im Woody Allen-Stil. Dem Ensemble ist dabei nichts vorzuwerfen. Vor allem Dimitri Schad als selbstmitleidiger Filmemacher trifft eine schöne Mischung aus Komik und Bitterkeit. Problematisch sind die küchenpsychologischen Lehren, die hier angesichts des komplexen Themenfeldes mit allzu flachen Figuren gezogen werden. Die jüdischen KünstlerInnen beschäftigen sich zu sehr mit sich selbst. Die Deutschen fliehen vor jeder Selbstanalyse. Yael Ronens große Kunst, die Menschen in ihrer Vielgesichtigkeit zu zeigen, bis man sich selbst schmerzhaft entlarvt fühlt in allen Selbstbelügungstaktiken. Gerade das fehlt diesem Abend. Unterhaltsam ist er zwar trotzdem. In Yael Ronens Kosmos bleibt es allerdings eine eher schwache neue Arbeit.
Sabotage heißt das neue Stück von Yael Ronen an der Berliner Schaubühne, Barbara Behrendt berichtete. Und auch in den Münchner Kammerspielen waren die Brüche, die seit dem 7. Oktober durch die Gesellschaften gehen, spürbar. In einer rasanten Zeitreise auf der Bühne von 1945 bis in eine nahe Zukunft. Der israelische Dramatiker Avishai Milstein hat im Auftrag der Kammerspiele ein Stück über Philipp Auerbach geschrieben, einen jüdischen Unternehmer und KZ-Überlebenden, der nach dem Zweiten Weltkrieg anderen Jüdinnen und Juden bei der Ausreise nach Israel helfen sollte. Dabei wollte er eigentlich jüdisches Leben wieder in Deutschland verankern. Und bei diesem Dilemma bleibt es nicht in Play Auerbach, so der Titel des Stücks. Christoph Leibold war gestern bei der Uraufführung in der Regie von Sandra Strunz.
Dieser Mann ist mittlerweile trotz unserer Erinnerungskultur vollkommen in Vergessenheit geraten. Er hieß Philipp Auerbach.
Die Anlage des Stücks steckt schon im Titel, Play Auerbach. Es ist ein Stück Theater im Theater, das Avishai Milstein geschrieben hat. 100 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs spielt eine Amateurtheatertruppe die Lebensgeschichte Philipp Auerbachs nach. Der soll in den Nachkriegsjahren von Amts wegen Juden dazu ermuntern, wie es ihm in kaum verhohlenem Zynismus nahegelegt wird, Deutschland in Richtung Israel zu verlassen. 2045 leben nun tatsächlich so gut wie keine Juden mehr im Land. Der Antisemitismus der 2020er Jahre hat offenbar dafür gesorgt, dass endlich weitgehend erfüllt ist, was sich die Behörden einst von Auerbach gewünscht haben. Profitheater gibt es auch keine mehr, alle kaputt gespart wahrscheinlich. Weshalb nun eben ein Laienensemble antritt, in der Regie einer Antisemitismusbeauftragten mit dem Credo:
Solange ich hier im Amt bin, wird nichts vergessen.
Wiebke Puls spielt diese Figur, brillant, fein ironisch überzeichnet, als vom Glauben an die eigene Redlichkeit so derart durchdrungen, dass sie daraus moralische Unfehlbarkeit für sich ableitet. Avishai Milstein hat das Stück im Stück, wie auch sein Stück selbst, als Revue angelegt. Die Laientruppe um die Antisemitismusbeauftragte, das führt der Autor mit grimmigem Witz vor, entlarvt sich mit der Wahl dieses Genres selbst. Wenn beispielsweise die Darsteller von KZ-Opfern mittels weißer Tüllkostüme als Seife verkleidet ein Tänzchen aufführen sollen, gerät die Geschichtsaufarbeitung zur schieren Geschmacklosigkeit. Was indes Play Auerbach an sich angeht, so ist die Revue als Form eine durchaus clevere Wahl. Schwarzer Humor, dazu mitreißende Musik, irgendwo zwischen Brecht-Weil-Anmutung und Grand Guignol, intoniert von einer fabelhaften Zwei-Mann-Live-Kapelle, dienen hier zur Verführung des Publikums, um selbigen sodann bitterböse Pointen und unbequeme Erkenntnisse um die Ohren zu hauen.
Die Deutschen werden uns schon vergeben.
Was haben wir falsch gemacht?
Wir haben Auschwitz überlebt.
Sätze wie dieser ziehen sich durch den Abend. Viele davon hat Samuel Finzi, Gast an den Münchner Kammerspielen, der Philipp Auerbach und zugleich dessen Darsteller verkörpert und dabei nicht nur bestechend zwischen kühlem Sarkasmus und hitziger Empörung jongiert, sondern auch die Grenzen zwischen den beiden Ebenen seiner Rolle zum Verschwimmen bringt. So wie der Theaterabend als Ganzer die Zeiten ineinander verblendet. Das Gestern, also die Nachkriegszeit, in der Auerbach gelebt hat, mit dem Morgen, in dem das Stück über ihn zur Aufführung kommt. Und eingeklemmt dazwischen unsere Gegenwart, auf die sich der Schatten einer unzureichend bewältigten Vergangenheit legt und in der sich bereits die restlose Geschichtsvergessenheit der Zukunft abzeichnet.
Erzähl deine Geschichte!
Regisseurin Sandra Strunz hat Play Auerbach absolut metiersicher in Szene und in die zuverlässig abschnurrende Revue dennoch ein paar Widerhaken gesetzt. Rückseitig wird die Bühne von einem goldenen Prospekt begrenzt, auf dem im Laufe des Abends eine aschgraue Wolke aufzieht, in der sich schemenhaft die Konturen einer Siedlung abzeichnen. Ein Städtel vielleicht und als solches die Erinnerung an Orte, die es nicht mehr gibt? Und vom Schnürboden baumelt wie ein Menetekel das Gerippe eines Flügels. Ohne Saiten und Tasten wird er zum Sinnbild einer Erinnerungskultur, die sich in hohlen Phrasen um einen leeren Kern dreht.
Hätten die Deutschen Auerbach nicht vergessen, dann hätten sie ihre Schuld nicht konservieren müssen. Aber sie wollten ja lieber schuldig bleiben, als sich wahrhaft zu erinnern.
So heißt es gegen Ende des Abends, der gleichfalls ein Stück Erinnerungsarbeit ist und sich dabei permanent selbst in Frage stellt. Genau das aber macht seine Stärke aus, zeugt es doch von einer Ernsthaftigkeit, die man angesichts der wohlfeilen Floskelhaftigkeit, in der die gegenwärtige Gedenkkultur erstarrt wirkt, allzu oft vermisst.
Play Auerbach von Dramatiker Avishai Milstein an den Münchner Kammerspielen. Christoph Leibold hat das gesehen. Der Wiener Kunsthistoriker Otto Nierenstein hieß Nierenstein, weil es in der Habsburger Monarchie einen ausgeprägten Antisemitismus gab und Juden herabsetzende Namen zugewiesen bekamen. Er änderte seinen Namen in Otto Kallier und emigrierte nach der Annexion Österreichs erst nach Paris und dann nach New York, wo er eine Galerie eröffnete und dort vor allem Kunst der Expressionisten Egon Schiele, sein Lieblingsmaler, und Oskar Kokoschka zeigte. Einen wertvollen Teil seines Nachlasses bekommt nun das Los Angeles County Museum of Art geschenkt. Mehr als 100 Bilder von Klimt, Schiele oder Kokoschka. Unsere Korrespondentin Antje Sieb hat mit der Kuratorin des Museums und Kalliers Enkelin gesprochen.
He had a gallery in Vienna, the Neue Gallery. And his favorite artist, without a doubt, was Egon Schiele.
Kallier war Jude und floh direkt nach dem Anschluss 1938 in die USA mit Bildern im Gepäck. Schieles Werke auszuführen sei kein Problem gewesen, sie galten als entartete Kunst.
Schieles work was considered quote unquote degenerate by the Nazis. So my grandfather didn't have any trouble exporting it when he fled in June 1938.
Sie waren allerdings auch nicht übermäßig viel wert. Bei einer ersten Ausstellung in den USA trugen sie Preisschilder ab $20, was heute ein paar hundert Dollar entsprechen würde, und verkauften sich trotzdem nicht, erzählt Jane Kallier.
Watercolors were priced at $60 a piece. Drawings could be had for $20, but there were no takers.
Heute liege der Wert wohl eher bei Hunderttausenden von Dollar. Kallier habe österreichische Expressionisten wie Egon Schiele und Gustav Klimt in den USA überhaupt erst bekannt gemacht, erklärt Kuratorin Stephanie Barron vom Los Angeles Country Museum of Art, kurz LACMA.
So it was he who introduced Klimt and Schiele really to the US.
Das Museum in Los Angeles, bekannt auch durch die charakteristische Laternenskulptur Urban Lights, die gerne auf Social Media auftaucht, bekommt nun über 100 Werke aus dem Bestand der Familie Kalier geschenkt. Die ersten Bilder der großen Schenkung sind bereits zu sehen in einer kleinen Teaser-Ausstellung. Und Barron freut sich besonders über den ersten Klimp des Museums.
Ich stehe hier vor einem kleinen, intimen Gemälde einer Frau. Ich hatte keine Ahnung, dass wir jemals einen Klimt haben würden. Das macht mich sehr glücklich.
Neben den Österreichern Klimt und Schiele sind auch Werke von deutschen Künstlern wie Lovis Corinth oder Käthe Kollwitz bei den Neuzugängen dabei. Insgesamt eine perfekte Ergänzung, findet Barron. Denn das LACMA hat bereits einen großen Bestand an Werken deutschsprachiger Expressionisten und betreibt entsprechende Forschung. In der Ausstellung kann deshalb jetzt nebeneinander hängen, was auch inhaltlich zusammengehört, etwa von Käthe Kollwitz.
We're showing two very rare charcoal drawings.
Wir zeigen zwei seltene Kohlezeichnungen, etwa die Überlebenden von 1923. Das war ein Entwurf für ein Plakat. Und das passende Plakat dazu hatten wir bereits in der Sammlung.
And the poster was already in LACMA's collection.
Warum die Sammlung des LACMA diesen Schwerpunkt hat, auch das hat mit europäischen Auswanderern zu tun. Einer davon war in den 40er Jahren am Museum tätig und war damals einer der wenigen, die sich überhaupt für solche Werke interessierten. Dazu kam in den 80er Jahren eine andere Schenkung eines Privatsammlers. Deshalb sehe es im LACMA auch anders aus als in vielen anderen US-Museen, meint Barron.
Man beginnt in der Galerie der Moderne nicht in Paris, sondern man beginnt bei den deutschen Expressionisten. Das ist in den USA ungewöhnlich.
That is unusual in the United States.
Diese Sammlung bekommt jetzt nach und nach weiteren Zuwachs mit Werken von österreichischen und deutschen Künstlern. 2030, wenn alles in Los Angeles eingetroffen ist, soll es nochmal eine gesonderte Ausstellung geben.
Expressionisten für das Los Angeles County Museum of Art, Antje Sieb, hat es besucht. Die Entscheidung über das Wort des Jahres 2025 ist gefallen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker.
Ja, KI-Ära. Das geht nicht wirklich flüssig über die Lippen, aber die Jury von der Gesellschaft für deutsche Sprache entschied, das treffe den aktuellen sprachlichen Nerv. Außerdem signalisiere der Begriff den wachsenden Einfluss der künstlichen Intelligenz und stehe für einen epochalen Wandel, so die Begründung. Auf Platz 2 im Ranking beim Wort des Jahres landete der Trumpsche Deal, auf Platz 3 der Ausdruck Land gegen Frieden, also die Forderung an die Ukraine, Land an Russland abzugeben, um Frieden zu bekommen. Viele äußern sich heute zur Entscheidung, Israel am Eurovision Song Contest teilnehmen zu lassen. Irland, Spanien, Slowenien und die Niederlande haben bereits angekündigt, den ESC zu boykottieren. Der Historiker und ESC-Experte Dean Vuletic sagte dazu im Deutschlandfunk:
Well, this is one of the most serious crises that the Eurovision Song Contest has ever faced.
Es ist sicher eine der schwersten Krisen, mit denen der Eurovision Song Contest je konfrontiert war. Und es wird sein bisher größter politischer Boykott. Und jetzt müssen wir abwarten, welche Auswirkungen das auf die Veranstaltung im nächsten Jahr haben wird.
Außenminister Johann Wadephul hofft noch auf ein Umdenken bei den boykottierenden Ländern.
Das ist natürlich eine unabhängige Entscheidung, aber aus deutscher Sicht kann ich das nur begrüßen und auch alle anderen Staaten und Organisationen, die dafür verantwortlich sind, ernsthaft zu überlegen, ob sie nicht auch dabei bleiben. Kultur sollte immer etwas Verbindendes haben.
Und vielleicht den Fokus wieder weg von der Politik und hin zum Entertainment richten. Der Schauspieler Cary Hiroyuki Tagawa ist tot. In Japan geboren, aber in den USA aufgewachsen, spielt er immer wieder den asiatischen Schurken und muskelbepackten Martial-Arts-Kämpfer, so etwa in der Actionfilmreihe Mortal Kombat. Sein Durchbruch gelang ihm 1987 in Bernardo Bertoluccis Oscar-prämiertem Epos Der letzte Kaiser. Jetzt ist Cary Hiroyuki Tagawa mit 75 Jahren gestorben. So klingt Musik der Hindemith-Preisträgerin 2026, Birke Bertelsmeier. Sie irritiere gern mit ihrer Musik, erklärt Bertelsmeier. Die Jury findet, ihr Werk lebe von Bewegung und subtiler Spannung und lasse Konventionen hinter sich. Dafür gibt es nun die mit 20.000 € dotierte Auszeichnung.
Das waren die Kulturmeldungen mit Nicole Strecker. Mehr zur heutigen Rentenabstimmung und zum neuen Wehrdienstgesetz gleich in den Informationen am Abend. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören.